Sie hören einen Podcast der Sendung Bücherbar mit Richard Schäfer.
Die Bücherbar auf Radio Frei aus Erfurt, auch zu hören bei Radio Enno in Nordhausen, Radio SRB in Saalfeld und Rudolstadt und im Radio OKJ in Jena.
Zu dieser Sendung begrüßen wir auch wieder herzlich die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen und vom Radio SRB in Saalfeld, Bad Blankenburg und Rudolstadt. Gast im Studio ist heute Frau Ursula Krieger aus Gaberndorf mit vielfältigen Funktionen. Sie ist Autorin, Bodendenkmalpflegerin, Kunsterzieherin, wanderfreudige Thüringerin. Was habe ich vergessen, Frau Krieger? Begeisterte Köchin.
Gartenfreundin.
Gartenfreundin.
Oma mit drei Enkeln.
Alles sowas. Ja. Also sehr vielseitig unterwegs. Frau Krieger, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Dankeschön.
Und wir wollen in der Sendung heute hauptsächlich die Autorin, die Schriftstellerin Ursula Krieger vorstellen. Denn Frau Krieger hat einige Bücher geschrieben oder einige Geschichten geschrieben und auch selbst verlegt. Vielleicht erzählen Sie den Hörerinnen und Hörern einfach mal, was hat Sie bewogen, Ihre Geschichten aufzuschreiben oder Gedichte zu schreiben?
Also Gedichte schreibe ich schon sehr lange, eigentlich seit meiner Jugend. Und da war es mir immer wichtig, dass ich Dinge, die mich sehr beschäftigt und bewegt haben und die ich eigentlich mit niemandem besprechen konnte, dass ich die für mich aufschreibe und damit also auch etwas ablegen kann. Es war also wie eine Hilfe, wie eine Lebenshilfe eigentlich für mich. Und das richtige Schreiben dann, dazu hat mich der Jakobsweg ermuntert, denn nach meinem zweiten Jakobsweg hatte ich dann den Mut, etwas aufzuschreiben und dann auch damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Diesen Mut hätte ich vorher nicht gehabt, aber der Jakobsweg hat mir da sehr viel Selbstvertrauen gegeben und hat mich auch zu mir selber auch geführt.
Mhm. Das ist natürlich ein interessanter Aspekt, dass Sie von dem Weg kommen und dann auf einmal die Kraft haben. Den Stoff hatten Sie wahrscheinlich schon vorher alles im Kopf, irgendwo geordnet oder ungeordnet, und wussten dann, was Sie schreiben sollten.
Also das erste Buch waren die Erlebnisse eigentlich vom Jakobsweg und die Begegnung mit den Menschen und die Gespräche auch mit den Menschen. Mich hat immer sehr interessiert, warum bist du losgegangen? Jeder hat seine Geschichte, jeder konnte oder hat es auch freimütig geäußert, warum er gegangen ist. Oft waren Schicksale dahinter, schlimme Erlebnisse oder Zeit, man hat Zeit gebraucht zum Überlegen. Und das war für mich sehr interessant, da die Menschen, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Und das habe ich dann auch in meinem Buch mit niedergelegt.
Was hat Sie denn bewogen, loszulaufen?
Also bei mir waren es doch sehr persönliche Dinge. Auch Verluste, wie zum Beispiel, dass ich auch ein Kind verloren habe. Meine Mutter war gestorben und eben Dinge im Leben, die auch mit den Eltern zusammenhingen, die ich jetzt gar nicht so im Einzelnen nennen möchte.
Warum sind Sie aber auf die Idee gekommen, den Jakobsweg zu gehen? Warum sind Sie nicht einfach irgendwo an die Adria gefahren, haben Sie an den Strand gelegt oder sind auf den Berg geklettert? Sie haben einen Weg vorgenommen, wo ja eine große Strecke eigentlich vor Ihnen lag.
Ja, also mich hat dazu bewogen das Buch von Coelho, Tagebuch einer Pilgerreise, der Jakobsweg. Und ich hatte vorher eigentlich von diesem Weg nichts gehört. Und habe das Buch gelesen, das ja auch dann fantastische Elemente enthält, aber auch viel Realität. Und habe mir dann weitere Literatur besorgt und Bildbände und war von der Landschaft in Spanien und von dem Weg und diesen Fotos so beeindruckt, dass ich da den Entschluss gefasst habe, also das müsstest du auch machen. Und der Coelho war 60 oder über 60, als er den Weg gegangen ist, und habe ich gedacht, also der hat das mit 60 geschafft und so, also da kannst du dich vielleicht auch ranwagen. Musst eben vorher nur wahrscheinlich trainieren, dass du das dann auch durchhältst. Also mein Auslöser war das Buch von Coelho.
Und dann haben Sie auch trainiert, ja, um die Kondition zu bekommen.
Ja, Fahrradfahren bin ich schon immer gewesen. Dann bin ich in die Schwimmhalle und wohne am Fuß des Ettersberges und habe also dann den Berg genutzt, um zu trainieren, und bin hinauf und hinunter, manchmal auch zweimal am Tag, und habe mir da doch recht gute Kondition geholt.
Was hatten Sie sich vorgenommen? Wie viele Kilometer wollten Sie am Tag schaffen?
Also ich dachte, na, 20 bis 25, das kriegst du irgendwie hin. Und bin ja auch diesen Goethe-Wanderweg jedes Jahr mitgelaufen. Das sind 28 Kilometer von Weimar bis nach Großkochberg. Und das habe ich auch gut geschafft. Das war immer ein richtiges Erlebnis. Und dann war es unterwegs allerdings so, dass es manchmal nicht so klappte mit den Herbergen, mit den Abständen. Und einmal waren auch Herbergen dann zu. Und da war meine weiteste Strecke an einem Tag, waren 42 Kilometer.
Oh, das ist ja ein Marathonlauf.
Da war ich natürlich sehr, sehr ermüdet und erschöpft und habe gedacht, ich kann am nächsten Tag nicht weiterlaufen. Und am nächsten Tag ging es ganz gut wieder weiter.
Mhm. Das sind so persönliche Erlebnisse, die einen dann auch motivieren, weiterzumachen.
Ja.
Wie lang war denn die Strecke insgesamt, die Sie da gelaufen sind?
Also ich bin mit Umwegen gewesen. Ich bin nicht nur diesen Weg, der dann ausgeschildert ist, gegangen, wenn ich da gesehen habe, da ist in der Nähe ein tolles Kloster oder man kann noch was Besonderes besichtigen, bin ich auch vom Wege abgewichen. Und dadurch war es etwas mehr, als es immer in diesen Routenplänen ausgeschildert ist. 875 sollte das sein, von Pyrenäen aus. Und bei mir kam dann bis nach Finisterra. Ich bin ja nach Santiago noch dann die 100 Kilometer weitergekommen bis an das Kap. Da waren es dann 1000 Kilometer rund.
Oh, Respekt.
Ja, ja.
1000 Kilometer gelaufen. Okay, dann sind Sie ermüdet, moralisch aufgeladen heimgekommen und haben angefangen zu schreiben.
Nein, das kam mir erst gar nicht in den Sinn, denn ich bin ja nicht losgegangen und mit der Idee, ein Buch zu schreiben. Das war bei mir gar nicht vorgesehen. Ich habe ein leeres Heft mitgenommen. Ich dachte, Tagebuch, Aufzeichnung, das hat auch unterwegs jeder gemacht. Und das lag dann bei mir ziemlich lange, das Tagebuch, ohne dass ich damit was angefangen habe. Dann bekam ich von H.P. Kerkeling dieses Buch geschenkt, der ja auch gewesen ist, und habe mich immer so geweigert, eigentlich das zu lesen. Und dann bekam ich es nochmal geschenkt und dachte, naja, da guckst du mal rein, was er so geschrieben hat. Und da war ich dann doch recht enttäuscht, weil er nicht in den Herbergen war, ja, und ist oft in Hotels gewesen, aber jeder kann es ja eigentlich tun und lassen, wie er möchte, man ist ja frei, und er hat dadurch eben ganz andere Ansichten oder hat sehr viel über sich selbst reflektiert, auch über sein Leben, das habe ich ja auch gemacht, aber mir fehlte das Leben in den Herbergen eigentlich in dem Buch oder solche Übertreibungen, dass man auf ihn geschossen hätte, solche Dinge, so gruselige Sachen, also das habe ich nie irgendwo erlebt, und oder dass man in den Herbergen, einmal war er wohl in der Herberge oder zweimal, dass er ins Waschbecken, Entschuldigung, gekotzt wurde und solche Sachen, das habe ich nicht erlebt, muss ich sagen. Und da war ich so ein bisschen enttäuscht, und das hat dann bei mir ausgelöst, dass ich gedacht habe, so, ich habe meine Erlebnisse und vielleicht sind die auch mitteilenswert, und jetzt fange ich an und schreibe die auf. Und dieser Prozess hat dann ungefähr ein Jahr gedauert. Ja.
Frau Krieger, Sie haben, oder aus Ihrer Biografie geht heraus, auch Ihren Texten geht hervor, dass Sie eine doch, ich denke mal, innige Liebe zur Geschichte haben.
Ja.
Wer hat die gelegt? Wo kommt die her?
Also ich erinnere mich an die Oberschulzeit in Weimar, und da hatten wir eine Kunsterzieherin, fällt jetzt der Name nicht ein. Und die hat uns über Ägypten ganz tolle Dias gezeigt und die Pharaonenzeit nahegebracht und Höhlenmalerei. Also, und da bin ich so ein bisschen auf die Spur gekommen. Und das hat mich richtig fasziniert. Und eben auch viele Jahre dann danach immer wieder Ägypten und Altamira oder Lascaux, die Höhlen mit den Steinzeitzeichnungen und so weiter. Und das hat bis heute gehalten und sich natürlich dann auch ausgebreitet auf viele andere Gebiete. Und dann spielt für mich natürlich die Urgeschichte, die Ur- und Frühgeschichte noch eine große Rolle.
Hat dieses Interesse für Geschichte dazu geführt, dass Sie das Fach dann auch studiert haben?
Also ich habe Deutsch und Kunst studiert und nicht Geschichte. Ich habe manchmal ausgeholfen als Geschichtslehrer, aber das hat mich immer eigentlich sehr, sehr fasziniert und ich konnte mich auch rein vertiefen. Und durch die Arbeit mit der Archäologie, auch auf Ausgrabungen und so weiter, da bin ich dann der Vergangenheit für mich so richtig nahe gekommen. Den Menschen oder wenn ich an ein Skelett gearbeitet habe, war auch für mich der Mensch dann irgendwie da. Und ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Und diese Dinge sind dann auch in Gedichte und in Geschichten eingeflossen.
Das heißt, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, wenn Sie auf Ausgrabungen sind, wenn Sie etwas finden, ein Knochen oder wie Sie jetzt gesagt haben, ein Skelett oder ein Gegenstand, dann gelingt es Ihnen auch da so eine emotionale Beziehung dazu zu entwickeln.
Ja.
Das ist also nicht für Sie einfach so das Sachobjekt, dieses Tonmaterial oder Sie empfinden da irgendwie, kriegen da eine Beziehung hin.
Ja, oder wenn ich in einer Tonscherbe so einen Fingernageleindruck sehe, als Muster zum Beispiel, wurde sie am Rand manchmal so eingedrückt. Und dann lege ich meinen Fingernagel auch da rein. Und oft passt der dann auch. Und dann ist ja für mich der Mensch da, der seinen Nagel eingedrückt hat.
Das ist natürlich faszinierend. Ja. Aber ist das nicht in der Archäologie oder wenn wir jetzt mal von der Bodendenkmalpflege ausgehen, für Sie auch nicht hinderlich, wenn man dann so eine Beziehung, das hält ja auch auf.
Nee, also das sehe ich gar nicht als hinderlich. Das ist für mich eine ganz große Bereicherung und erweitert eigentlich auch so meinen Horizont. Mhm. Und ich kann halt zurück in der Geschichte wie zurück auch gehen. Und das fasziniert mich daran.
Also Sie berühren quasi Geschichte, haben vielleicht an der Tonscherbe, die 1000 Jahre keiner angefasst hat. Ja. Und Sie sind der Erste, der sie wieder in der Hand hat. Und Sie wissen nicht, was war der Mensch, der sie weggelegt hat.
Ja. Aha. Oder ein Gedicht, das heißt Schwester, was ich geschrieben habe, da wird das auch deutlich. Mhm.
Also eine sehr interessante Variante, auch an literarische Stoffe zu kommen. Dazu verständigen wir uns dann nochmal. So.
Die Bücherbar auf Radio Frei aus Erfurt, auch zu hören bei Radio Enno in Nordhausen, Radio SRB in Saalfeld und Rudolstadt und im Radio OKJ in Jena.
Gast im Studio ist heute Ursula Krieger aus Gaberndorf, Autorin, Kunsterzieherin, Forscherin, Geschichtsexpertin. Und wir wollen ein bisschen über Ihre Schreibtätigkeit berichten oder informieren. Frau Krieger, haben Sie feste Zeiten, wo Sie schreiben oder sind Sie so der emotionale Typ, dem es gerade so einfällt, jetzt schreibe ich eine Erzählung, jetzt schreibe ich ein Gedicht oder haben Sie einen bestimmten Rhythmus?
Also ich kann mir nichts vornehmen, jetzt schreibe ich was. Es muss mich etwas berühren, muss mich etwas anspringen, sei es nur ein Wort oder sei es eine Person, die ich sehe oder ein Gegenstand, den ich berühre. Und das dauert dann auch eine Weile, bis ich mir dazu dann nur wenige Worte aufschreibe. Und die lagern dann auch wieder eine Weile. Und wenn ich dann vielleicht früh morgens oder auch spätabends das dann ausführlicher schreibe und auch wieder liegen lasse muss es dann auch noch warten, bis dann so eine Überarbeitung erfolgt. Ne? Und das ist auch nicht im Nu alles fertig. Man schaut ja dann öfter drüber oder zeigt es dann Freunden in der Schreibgruppe. Dann wird drüber gesprochen und dran gefeilt. Und dann kann es vielleicht freigegeben werden.
Das heißt also, es gibt einen Reifeprozess für den Text.
Ja.
Von der Idee bis zum Veröffentlichen gibt es einen Reifeprozess, der nicht immer mit Nachschreiben oder Korrigieren verbunden ist, sondern einfach auch durchliegen lassen.
Ja. Mhm.
Das ist schön. Wie viel Zeit schaffen Sie denn oder wie viel Zeit nehmen Sie sich denn dann, wenn Sie so eine Idee haben?
Das kann ich gar nicht sagen, weil das sehr, sehr unterschiedlich ist. Es kommt immer darauf an, wie mein Tag aussieht, wenn ich auch viel im Garten arbeite. Auch da kommen mir dann Ideen. Oder wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, fahre durch die blühenden Rapsfelder und der Duft haut einen ja fast um. Und dann setze ich mich auch mal an den Feldrand. Und da fallen mir auch mal Zeilen ein, Worte oder Zeilen. Und meist habe ich ja nun keinen Stift und Papier mit, was man immer machen sollte eigentlich. Und versuche dann beim Nachhausefahren immer den Rhythmus, dann so beim Fahrradtreten mir die Zeilen so vorzusprechen, dass ich es dann auch nicht vergesse. Und zu Hause wird es dann ganz schnell notiert. Und einmal ist es mir gelungen, da bin ich auch so durch einen Feldweg und durch Weizenfelder gefahren. Und als ich zu Hause dann ankam, hatte ich das Gedicht fast fertig. Und da habe ich nicht mehr viel dran gemacht. Und das ist so aus dieser Situation heraus so entsprungen.
Also entscheiden Sie dann auch, ob es ein Gedicht wird oder eine Erzählung während der Entstehungsphase?
Ja, und die Naturerlebnisse, das sind dann bei mir schon meistens dann die Gedichte, ist die Lyrik.
Sie haben dann begonnen, Ihre Gedichte oder Ihre Texte, die Sie geschrieben haben, selbst zu verlegen.
Nein, also das Jakobswegbuch, das erste Gelbe Muschel, blauer Grund, da hatte ich mir den Wagner Verlag ausgewählt. Allerdings war ich ganz, ganz blauäugig, hatte keine Ahnung, wie man das macht mit so einem Buch. Und die haben das auch angenommen und haben das dann publiziert. Ich war auch auf der Buchmesse und konnte da lesen. Aber der Verlag ist dann nach einer Weile, ist der insolvent gegangen und ich habe insgesamt da keine guten Erfahrungen mit dem Verlag gemacht. Den gibt es jetzt nicht mehr. Und da aber immer noch Nachfrage nach dem Buch ist, habe ich mich jetzt entschlossen, das in einer etwas veränderten Fassung, weil ich manches herausgenommen habe an Fotos, die dann das Ganze doch auch recht verteuern, habe ich mich entschlossen, das über BOD, über Books on Demand nochmal herauszugeben.
Gibt es da einen Bedarf? Gibt es da also immer wieder Leute, die nachfragen?
Ja, und ich bin ja nun Lehrerin gewesen und habe in meinem Umfeld noch viele Schüler, die auch mich besuchen oder die mal was zu korrigieren haben, wenn sie irgendeine bestimmte Arbeit noch schreiben müssen und so. Und habe da einen großen Bekanntenkreis und Freundeskreis, mache viele Lesungen. Und auch die Eltern der Schüler, von meinen vielen Schülern, über 38 Jahre quasi, die ich in der Schule war, da ist ein großer Kreis da und eben auch Interesse. Und durch die Lesungen summiert sich das dann auch immer noch.
Mhm. Ne? Sie machen also Lesungen in Einrichtungen, in Schulen, Bibliotheken?
Ja, und ich war auch in Erfurt schon, hier im Frauenzentrum mehrfach, auch noch mit einer Schreibfreundin. Und im Finanzzentrum und im Mahlzirkel, wo die Angelika Landmann mit ist, die auch eine Kommilitonin von mir war, die auch hier in Erfurt wohnt noch. Und dann auch in Weimar und Umgebung, in Weimar in der Stadtbibliothek, in Jena, in Saalfeld und in Bad Berka bei so einer Gruppe krebskranker Frauen, in Weimar im Bienenmuseum und in Iseroda in der Kulturkirche. Da war ich auch schon einige Male und da ist die nächste Lesung am 27.06. 19.30 Uhr und das Thema heißt Lebensspuren, woher, wohin.
Sehr schön, also das ist eine umtriebige Tätigkeit, die zum neben der Autorentätigkeit noch dazugehört. Das heißt also, Sie stellen Ihre Bücher vor, Sie stellen Ihre Texte vor und gewinnen dadurch vielleicht auch den einen oder anderen neuen Interessenten, der sich für die Bücher interessiert. Eine sehr schöne Tätigkeit. Und nebenbei, stolpern Sie noch über die Äcker und suchen nach Bodendenkmalen.
Also hauptsächlich nach Hinterlassenschaften, die eben dann an der Oberfläche liegen, denn man kann nicht einfach den Spaten einsetzen und da irgendwo herumgraben. Das geht da nicht. Aber ich bin auch Fossilienjägerin. Der Ettersberg ist ja reich an Fossilien. Es sind also da zwei Tätigkeitsgebiete, die ich doch voneinander trennen muss, die Ur- und Frühgeschichte und dann eben die Fossilien, die Geologie dann auch.
Mhm. Sammeln Sie auch solche Steine oder geben Sie dann alle irgendwo ab? Also die von der Bodendenkmalpflege sowieso im Museum Ur- und Frühgeschichte, aber die Fossilien?
Also die will ja jetzt keiner direkt so haben. Die Museen haben diese Dinge. Mhm. Und wenn man was ganz Besonderes mal gefunden hat, wie ich gedacht habe, vom Notosaurus, der da auch gelebt hat, so ein krokodilähnliches Tier. Und da von dem habe ich da ein Knochen gefunden, also eine Rippe sozusagen im Kalk. Und das fand ich nun schon etwas sehr Besonderes und hatte den Herrn Steiner, der leider schon verstorben ist, der auch im Stadtmuseum mitgewirkt hat, der Geologe, und hatte ihm davon berichtet. Und er wollte es gerne ansehen, hat es auch getan und hat mir eben ausführlich über den Notosaurus da Auskunft gegeben, was ich ganz toll fand. Und hat aber dann mir auch gesagt oder geschrieben in einem Brief, dass das nicht so sehr selten sei. Ja, und für mich war es in 40 Jahren, die ich da über den Berg schon laufe, das erste Mal. Für mich war das was Besonderes. Aber das will dann jetzt keiner direkt haben. Die haben also da ihre Beispiele sind da gut bestückt.
Gut, da ist natürlich das individuelle Erlebnis. Das würde mir also genauso gehen. Ja. Mein erstes Fundstück würde ich dann also auch aufheben.
Aber diese Dinge sind dann eben auch in Gedichte eingegangen. Also was mit den Fossilien zu tun hat, weil das mich auch berührt hat. Oder so Seelilienstängelglieder, das zu finden, die sind ja recht klein und das ist auch recht selten. Also ist mir selten gelungen, aber daraus sind dann auch Gedichte entsprungen sozusagen.
Frau Krieger, vielen Dank erstmal für diese Informationen und im nächsten Teil möchten wir dann mal einige Sachen hören.
Okay.
Den Podcast zur Sendung Bücherbar finden Sie unter www.gw-thüringen.de oder www.podcast.de. Aus dem literarischen Schaffen von Ursula Krieger hören wir jetzt zunächst einige lyrische Werke aus dem Buch Die Erde schlägt die Seiten auf. Bitte.
Wie ein Stein erhaben liegen, möcht ich über die Zeiten, nicht weichen dem Sturm. Von Sand und Wind, rau und zärtlich, rund und kantig, will ich mich schleifen lassen. Wellen werden mit mir tanzen, und mein Steinlied soll im Geröll erklingen. Eigen und schwer werd ich sein, gut für die Schleuder. Brennstein. Brenne, brenne, bring den Beweis, dass du einst weich warst, lang vor dem Eis. Dass du geduftet am Schachtelhalme, von Sonne geblendet, Signale gesendet dem Ameisentier. Trunken, ertrunken im goldenen Fluss, erstarrt es mit dir, zu leuchten bereit, in Zeitlangsamkeit, Schwester. Sonnenstrahlhand rührt dich an, nach Tausenden von Jahren. Haltung wie im Schlaf, Gefäß dir zur Seite. Zergraben, zerspachtelt dein Frieden. Augen von heute vermessen, notieren, fotografieren. Nicht zu erahnen, dein Gesicht, dein Name, dein Wesen. Erkenn dich nach Jahren schutzlos unter Glas, begraben. Weißzeitspur. Der Löwenmensch, ein Wesen, geschnitten mit dem Feuerstein aus Mammutelfenbein, ein Menschentier, das blieb zerstückt zurück im Höhlenstaub der Zeit. Der Mensch im Heute wundert sich. Zerbiss dich einst der Höhlenbär, entschwand dir deine Zauberkraft, zerbrachst du an der Zeit? Des Mammuts Seele sinnt und spannt den Bogen weit in jene Zeit des Eises. Wieder hör ich Jagdgeschrei im Höhlental, seh Jäger ihre Beute schleppen unters Felsendach und wie sie tanzen mit den Masken um das Feuer und danken für des Löwenmenschen Kraft. Lang bleibt es still im Tal der Jäger. Nicht einen Schrei hör ich, seh nicht den Schattentanz am Feuer. Das Jagdglück, es bleibt aus, bleibt aus. Man zürnt dem Menschentier und wütet, büßen soll es den Verrat. So reißt es einer vom erhöhten Stein und schlägt das Elfenbein. Das Wesen splittert, wird zerstückt. So sind des Mammuts Seele. Der Forscher fragt nach Fakten und notiert. Knochensplitter, Mammutelfenbein, Schwäbische Alb, Lohnetal, Stadelhöhle, Statuette, Löwenmensch, 31,1 Zentimeter, 35.000 vor Christus, Jungsteinzeit. Der Mensch, der sinnt. Fabelwesen, Schamanenpriester, Kultfigur. Verborgen. Ein Wolkenschwan, einst fortgeflogen, hat all Musik mit sich gezogen. Sein Sirren klagte lang noch nach. In einer Höhle blieb sein Flügelknochen als Flöte lang und lang gespielt. Jahrtausend Staub behütet ihren Klang. Wind wolkt auf die zarte Form, besiegt vergessen sein. Nun bringt die Zeit mit Flügelschlag all die Musik zurück. Stadtmuseum Erfurt. Fürbitte verspätet. Betracht ich meine Füße, seh ich jenen Fuß vor mir, schlank und ledrig braun, in Augenhöhe hinter Glas. Es schauert mich. Ich hör den Fuß, der zu mir spricht. Die Äpfel griff sie schnell aus dem geflochtenen Korb, vom Markte eilte sie, so barfuß gefangen. Die Früchte kollern aus der Schürze. Ohne Gnade, ohne Erbarmen, die Richter unterm Speichenrad. Lang blieb sie ohne Wasser im Verlies. Getrennt von ihm, dem Fuß, wurde sie eingescharrt. Ich bitt euch gnädigst, lasst ihn zu ihr gehen.
Jetzt hören wir aus dem Buch von Ursula Krieger, Geschichtet, verdichtet, die Geschichte Sinu der Steinmetz. Bitte, Frau Krieger.
Sinu der Steinmetz. Er steht im Pulk der Arbeiter, nur mit Schurz und Tuch bekleidet. Den Abbildern der ehedem Gott gleichen soll er die Macht nehmen, die Pharaonen verstümmeln. Nur so sind sie auszulöschen im Diesseits oder Jenseits. Haremhab, der Soldatenpharao, will sicher gehen, dass seine Vorgänger vernichtet werden. Ketzerkönig Echnaton und Nofretete wie se Mensch kar, tut anch amun und ehe. Der Handwerkskünstler Sinue ist vielseitig einsetzbar, arbeitet stets so kraftvoll mit Hammer und Meißel, dass dieser häufig ausgetauscht und geschärft werden muss. Gilt es, eine Grabkammer auszugestalten, bewerkstelligt er jeden Arbeitsschritt. Den Entwurf, die roten Vorzeichnungen auf dem Stein, die Gestaltung der Farbflächen oder erste Konturenschläge bis hin zum Relief. Im Dorf in der Nähe von Amarna versorgt seine Frau die Kinder und die Ziegen. Nur ein Schilfteppich in der kleinen Lehmziegelhütte trennt Mensch und Tier. Die ebenmäßigen Gesichtszüge seiner Frau hätte Sinue gern in Stein verewigt, doch durfte er sich diese Freiheit nicht nehmen. Seinen Kindern hatte er gezeigt, wie die luftgetrockneten Ziegel hergestellt werden. Schnell war der Nilschlamm in die Holzformen gefüllt. Kleine Reparaturen an der Hütte können sie schon ausführen und üben sich seit Tagen an einer niedrigen Mauer um die Behausung. Stolz weisen sie dem Vater, wenn er nach Sonnenuntergang ins Dorf kommt, ihre Baukünste. Sie wissen, dass er sie loben wird. Heute ist sie nur eingeteilt, an der Tempelmauer in Amarna alle Abbilder Nofretetes, der großen Gemahlin des Königs, unkenntlich zu machen. Er bekommt seine Zerstörungsstrecke zugeteilt, 12 Schritt lang. Bis zum Sonnenuntergang hat er fertig zu sein. Unter dem Schakalblick des scheinbar gelangweilten Aufsehers beginnt er, kräftig auf die Namenskartuschen einzuschlagen. Schwungvoll gelingt es ihm, mit einem Schlag 2 Zeichen auszulöschen. Nach kurzer Pause muss er die Gesichter der Königin unter den Meißel nehmen. Als sie ihrem Gemahl den Schmuckkragen umlegt, Opfergaben darbringt oder eines ihrer Kinder liebkost. Sie nur zwingt sich, nur den Stein zu sehen in den erhabenen Flächen, verdrängt jegliches Nachdenken. Zielgerichtet setzt er die Hiebe, bis die Züge der anmutig Schönen zerstört sind. Die Sonne hat ihre Kraft bereits zurückgenommen, als er am letzten Relief anlangt. In den Augen des Aufsehers, der ungeduldig die Mauer abschreitet, liegt noch immer das Lauern. Mit der Peitsche stochert er in den abgeschlagenen Steinbrocken herum und wirbelt Staub auf, wartet auf den Sonnenuntergang. Sinue setzt den Meißel auf das Auge der Königin. Mehrfach muss er den Hammerschlag ausführen, bis alle Schönheit zerschlagen ist. Die Nase springt nach einem Hieb zu Boden. Von der Wange rutscht der Meißel ab. Er muss ihn steiler halten. Nun der Mund. Sinue schaut nach dem Sonnenstand. Ihm zittern die Knie. Der Aufseher stiert herüber. Noch hat der Steinmetz Kraft für den letzten Schlag. Doch lässt er sich auf die Kalktrümmer fallen und krümmt sich wie im Schmerz. Spürt die Peitsche, hört die wütenden Schreie. Schon ist es dunkel. Als um ihn Stille herrscht, tastet er sich zur Mauer, zieht sich hoch am noch warmen Stein. Sinue streicht über die rauen Vertiefungen und erfühlt die Lippen Nofretetes, die den Mund ihres Töchterchens berühren. Er geht in die Knie. Vergib, du Schöne. Vergib mir. Vergib. Russengrün. 30 Jahre hatte sie in der zweiten Reihe gestanden, die Farbbüchse mit dem Russengrün. Als der Deckel mit dem Schraubenzieher hochgehebelt war, vergiftete der stinkende Brodem die Luft. Mit dem Pinselstiel wurde die Farbhaut der Jahre durchstochen. Man musste den Atem anhalten. Sie würde sich noch verstreichen lassen, diese Farbe, die überdauert hat wie die in Heimarbeit hergestellte Hollywood-Schaukel, deren Bauweise aus dem Westkatalog abgeschaut war. Rundeisen, Querstreben, Haken, Matratzengestell, alles weiß gestrichen. Schaumstoff zugeschnitten, Bezüge genäht aus ausrangierter Bettwäsche. Hollywood. Manchmal saßen 4 Schaukler dicht gedrängt auf der Terrasse mit Blick in den Steingarten und schaukelten den Nachbarn was vor. Die Zeit hatte Schicht über Schicht auf das Schaukelgestell gestrichen, denn in jedem Jahr verdrängte der Rost an anderen Stellen das Weiß und ließ die Farbe blättern. Mit der Drahtbürste wurde kraftraubend geschrubbt, bis das Metall sichtbar war. Dann kam der Pinsel zum Einsatz. Wie viele Schaukelgeschichten lagen inzwischen aufeinander? Nun gab es wieder eine neue Farbe. Diese alte, diese vergessene, die als zähflüssig grüne Masse erst verdünnt werden musste, damit sie wieder streichbar wurde. Auch Handschuhe gab es und einen Mundschutz. Trotzdem ein Schwindel, dieser Druck auf den Magen, die Lippen taub, die vernebelte Zeit in jeder Pore. Wie lange wird das Russengrün die Zeit überdauern? Vergangen ist ein Jahr. Schau an, eine Wand voll Bohnengrün grenzt ein, umfriedet das Russengrün.
Die Bücherbar auf Radio Frei aus Erfurt, auch zu hören bei Radio Enno in Nordhausen, Radio SRB in Saalfeld und Rudolstadt und im Radio OKJ in Jena.
Liebe Frau Krieger, das waren sehr interessante Geschichten, wunderschöne Gedichte und ich hoffe, dass Sie auch ein bisschen Spaß hatten jetzt am Radio.
Doch, auf alle Fälle. Es ist ja ungewohnt, aber interessant.
Was liegt denn jetzt bei Ihnen noch in der Schublade zum Schreiben?
Ganz viel. Also vor allem auch biografische Geschichten, die mich eben auch immer sehr berühren und an denen ich immer weiterarbeite, die liegen eben schon auch sehr lange. Dann liegen noch Schülergeschichten, also Schicksale von ehemaligen Schülern. Das fällt mir aber eben immer schwer, weil es so in geballter Form eher dann sehr traurige Geschichten sind. Da weiß ich gar nicht richtig, wie ich damit umgehen soll, ob ich das dann so zusammenfasse und auch irgendwo wie herausgebe. Das ist mir noch nicht ganz klar, ob ich das mache. Lyrik jede Menge liegt auch noch da, wäre schon wieder ein zweites Bändchen. Geschichten schlummern auch noch, die müssten noch überarbeitet werden. Und dann eben diese Neuauflage von meinem ersten Jakobsweg-Buch, dass ich das noch fertig kriege, bevor ich das dritte Mal gehe.
Gut, Frau Krieger, dann bin ich schon neugierig und erneuere meine Einladung, so wie Sie wieder Dinge geschrieben haben und fertig sind, vielleicht zum Jahresende, dann würde ich Sie gerne nochmal hier im Studio begrüßen dürfen und Sie dürfen dann auch wieder einige Texte lesen, denn die waren sehr schön. Vielen Dank, dass Sie da waren. Alles Gute für Sie.
Dankeschön.
Das war die Bücherbar für den Monat Juni. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Sommer. Wir hören uns wieder am dritten Sonntag im Monat Juli mit der nächsten Bücherbar. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.